Und alle waren voll Staunen. Soll wohl so sein, eine wilde Geschichte, oder? Bevor wir uns mit ihrem Sinn und Platz in der Bibel beschäftigen, wollen wir uns mal ganz hineinbegeben und so ein Gefühl dafür bekommen, was da eigentlich Ungeheuerliches geschieht. Ihr Lieben, gerade hat Jesus auf dem See Genezareth die Menschen von einem Boot aus gelehrt. Er hat einen Sturm gestillt. Das waren ja schon ziemlich aufregende Erlebnisse. Wen wundert es da, dass Jesus mal eine Pause braucht? Am besten weg von den vielen Anhängerinnen und den Begeisterten. Auf die andere Seite des Sees also, ins Land der Ungläubigen und wenig judenfreundlichen Gergesener. Wir ahnen schon, dass es auch bei dieser Geschichte nicht um einen historischen Bericht geht, auch wenn sie in den Evangelien dreimal erzählt wird, bei Lukas, bei Matthäus und eben hier bei Markus. Denn das Land der Gergesener liegt 60 Kilometer vom See Genezareth entfernt. Also geografisch nicht gut möglich, dass das so stattgefunden hat. Es scheint sich also mehr hinter der Geschichte zu verbergen, als eine Reportage über das, was passiert ist. Die Geschichte ist, wie so viele andere, eine Art Bild für die, die zuhören. Sie steht für etwas, das weit über die historischen Ereignisse hinausgeht und eine größere Wahrheit verkündet. Sie lädt uns ein, sie mit unseren Augen zu sehen, weil sie über sich hinausweist. Mit dieser veränderten Perspektive wenden wir uns den Ereignissen nochmal zu und gucken nochmal genau hin, was da passiert ist, um zu entdecken, ja, was da Wundersames sich verbirgt. Als Jesus aus dem Boot steigt, ist es mit der Ruhe schon vorbei. Er bekommt es nämlich mit einem zu tun, der Tag und Nacht schreit. Kein angenehmer Zeitgenosse. Dieser Mensch lebt in Grabhöhlen, ist also unrein in höchstem Maße und selbst nach unserem heutigen Verständnis ganz sicher unheimlich. Denn der Mann hat bedrohliche, möglicherweise übermenschliche Kräfte. Er ist nicht zu bändigen, wie er da geradewegs aus der Unterwelt aufsteigt. Dabei ist er auch noch selbstverletzend, wild und entzieht sich jeglichem Einhegen. Und was passiert jetzt? Wir spüren förmlich die Bedrohung, die von diesem Menschen ausgeht. Ich finde, die Szene könnte auch aus einem Horrorfilm stammen. Nicht, dass ich mir sowas angucken könnte. Aber so stelle ich mir das vor. Da kommt einer aus der Unterwelt von den Toten. Ziemlich aufregend. Und jetzt muss man ganz genau hinschauen, um den Ablauf der Geschehnisse mitzubekommen. Es heißt, und er schrie mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle uns nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt, fahre aus, unreiner Geist, aus dem Menschen. Also zuerst hat Jesus den Geist befohlen, von ihm auszufahren, aber der denkt gar nicht daran und will mit Jesus verhandeln. Ich finde, das ist eine seltsame Situation. Kommt denn Jesus mit seiner Macht hier an seine Grenzen? Und was tut er überhaupt jetzt? Kommt jetzt mal endlich dieser erlösende Gewaltakt Schluss aus fertig, der den Dämonen bezwingt? Nein. Jesus lässt sich auf diese Verhandlungen ein, beginnt ein Gespräch mit den Dämonen, denn jetzt sind es auf einmal viele und will sogar ihre Namen wissen, wie bei einem zivilisierten Gespräch auf Augenhöhe. Schließlich lässt er sich scheinbar auf die Bedingungen ein. Er erfüllt den Wunsch der Geisterschar, in die Nähe weidenden Schweine einzuziehen. Ein ziemlich passendes Zuhause für Dämonen, denn Schweine standen im alten Orient nicht gerade in hohem Ansehen, bei den Juden schon gar nicht. Ob sich die Dämonen allerdings das Ende ihres Auszugs so vorgestellt hatten, mit den Schweinen ins Meer zu stürzen und dort zu ertrinken? Die Schweine hatten auch Hüter. Und die sind verständlicherweise entsetzt über das, was mit ihrer Herde geschehen ist. Sie verbreiten die Geschichte in einem Tempo, die zu dieser Sensation passt, in der Stadt Gerasa und in den umliegenden Dörfern. Die Schaulustigen werden dann Zeugen der Heilung. Freuen sie sich? Scheinbar nicht, denn sie bitten Jesus, aus der Gegend zu verschwinden. Ist ihnen der Mann jetzt unheimlich? Was befürchten sie denn? Einer jedenfalls will mit Jesus mitgehen. Der geheilte Mann bittet den Heiler darum, ihn begleiten zu dürfen. Aus Dankbarkeit? Aus Angst vor einem Rückfall? Wegen fehlender Perspektiven in seiner Heimat? Wir erfahren es nicht. Jesus nimmt ihn nicht mit. Er beauftragt ihn vielmehr, in seiner heidnischen Heimat von dem Großen zu berichten, was an ihm geschehen ist. Soweit die Geschichte. Und jetzt die Frage, die sie aufwirft. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Mit uns? Ich finde, man kann sich dieser Geschichte nähern wie dem Inneren einer Zwiebel, Schicht für Schicht. Hoffentlich nicht mit so vielen Tränen, aber ich fand das Bild so schön. Irgendwie, man muss eine Haut nach der anderen abnehmen, um zu gucken, was innen drin ist. Ich beginne mal mit einer Deutung, die uns noch nicht persönlich meint. Es geht um die politische Dimension der Geschichte. Der Begriff Legion kommt nur an dieser Stelle des Neuen Testaments vor und deutet in die Richtung der römischen Besatzungsmacht. Eine solche Deutung habe ich in einem Beitrag der Evangelischen Kirche für eine Andacht des Hessischen Rundfunks gefunden. Der Autor ist Dr. Joachim Schmidt, Pfarrer aus Darmstadt, und ich fand diese Auslegung so wunderbar, dass ich sie euch in Auszügen vorlesen möchte. Also die klugen Worte, die jetzt kommen, sind nicht von mir. Möglicherweise ist die biblische Erzählung weniger erbaulich als politisch recht. Sie zeigt die Botschaft Jesu genau dort, wo sie gewisse Kräfte gerade jetzt wieder auf gar keinen Fall haben wollen. Mitten im Leben, auch mitten in der Politik. Folgen Sie mir bitte in die Zeit um das Jahr 70 nach Christus. Die Zeit, in der die Römer Weltmacht waren. Sie herrschten von den britischen Inseln bis nach Nordafrika, von Spanien bis weit in den Osten von Europa. Im Vorderen Orient hatte die römische Militärmaschine nach einer Reihe von Aufständen den Staat Israel ausgelöscht. Jerusalem ist erobert, der heilige Tempel der Juden zerstört. Wie alle Länder rund um das Mittelmeer ächzt das Land unter der Knute der römischen Besetzungstruppen und der gnadenlosen Steuereintreiber. Stellen wir uns vor, irgendwo, vielleicht in einer kleinen syrischen Hafenstadt bei Antiochia, brütet ein namenloser Mann, den wir heute den Evangelisten Markus nennen, über einem schwierigen Manuskript, unterstützt von einem Helfer, einem jungen Schreiber. Markus und sein Helfer haben sich vorgenommen, als erste viele Berichte zu ordnen und aufzuschreiben, was vom Leben, Sterben und Auferstehen des Jesus von Nazareth erzählt wird. Eine schwierige Aufgabe, denn erzählt wird nach mehr als fast 40 Jahren viel. Jetzt gilt es, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen und die Geschichte in eine Ordnung zu bringen. Eines ist sicher: Dieser Jesus von Nazareth hat die Menschen gelehrt, das Leben neu zu sehen. Eine ungeahnte neue Art, aus einem Geist der Liebe und der Vergebung zu leben. Das muss nun so aufgeschrieben werden, dass die Menschen es verstehen. Wir hören mal, was die beiden miteinander besprechen. Markus: Da ist doch noch diese Sache mit dem Menschen, der von bösen Geistern besessen war. Jesus hat ihn geheilt. Wo war das noch? Schreiber: Man sagt in Gerasa, am Rande der Wüste in den Bergen. Markus: Gerasa, wir hatten doch gerade die Geschichte, wie Jesus den großen Sturm auf dem See Genezareth gestillt hat. Er hatte Macht über Wind und Wellen. Und nun auch über die bösen Geister? Ist es weit vom See bis nach Gerasa? Helfer: Keine Ahnung, ich glaube nicht. Markus: Dann passt es ja. Also schreib. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees, in die Gegend der Gerasener. Und als er aus dem Boot trat und so weiter und so weiter. Und niemand konnte ihn binden. Also eins ist klar, der Besessene muss richtig gefährlich gewesen sein. Man sagt, er sei nicht mal mit Ketten zu bändigen gewesen. Furchtbar, diese unreinen Geister. Helfer: Niemand weiß, wo sie herkommen. Markus: Ja, woher kommen denn die bösen Geister? Auf einmal sind sie da, du kannst dich nicht wehren und sie besetzen dich. Helfer: Genau wie die Römer in unserem Land. Markus: Genau so, und jetzt schreib. Und Jesus fragte den Besessenen: Wie heißt du? Und er sprach zu ihm: Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass sie ihn nicht aus der Gegend vertreiben. Helfer: Legion, das ist so ein Wort für die unreinen Geister. Das ist gut, das klingt sehr nach Römern und ihren Legionen. Markus, schreib weiter. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Es war aber dort am Berg eine große Herde Säue auf der Weide und die unreinen Geister baten ihn zu sprechen, lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubt es ihnen. Elfer, war das denn wirklich so? So mit Jesus und den Schweinen? Markus, so berichten es viele. Aber die Sache ist ja schon ziemlich lange her. Und wer weiß, vielleicht wollten die Leute ja damit ja noch etwas ganz anderes erzählen. Es kommt ein kleiner Einschub. Es spricht wieder der Theologe, von dem ich diesen Text übernommen habe. Eine der römischen Legionen, die in den Wirren des jüdischen Krieges an vorderster Stelle gegen die Juden kämpfte und danach noch für viele Jahrzehnte in Israel stationiert war, war die 10. Legio Britensis. Wie jede Legion der römischen Armee hatte auch sie ein Feldzeichen, einen großen Stab mit bemalten Symbolen aus Holz und oft auch einer Fahne, das bei Paraden und im Kampf stolz vorangetragen wurde, aber auch sonst immer wieder auftauchte. Bei dieser 10. Legion war dieses Zeichen ein Wildschwein, ein uraltes Symbol ungezügelter Kraft und Aggression. Viele Tonziegel, Inschriften und Münzen mit einem Schweineabdruck aus jener Zeit haben die Archäologen in Israel gefunden. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich den heimlichen Spott und das Gelächter in der damaligen jüdischen Bevölkerung vorzustellen. Wie schön, die Römer zeigen uns wenigstens jeden Tag, was sie wirklich sind. Schweine eben. Politischer Witz und Spott waren schon immer Waffen der Unterdrückten. Viel spricht dafür, dass diese Exorzismusgeschichte von Gerasa ganz eng mit solchem Spott verknüpft ist. Das geht bis in die Wortwahl des griechischen Urtexts. Dazu kann ich jetzt nichts sagen, weiß ich nicht, steht hier so. Der Theologe ist ja derjenige, der den Text geschrieben hat. Jetzt geht's weiter mit der kleinen Szene. Markus, also, schreibt, da fuhren sie aus und fuhren in die Säue und die Herde stürmte den Abhang hinunter ins Meer, etwa 2000, und sie ersoffen im Meer. Helfer, aber da waren doch Hirten bei den Schweinen, haben die nicht aufgepasst? 2000 Schweine, das ist doch ein Vermögen. Markus, hast du mal versucht, dich 2000 Schweinen in den Weg zu stellen? Du glaubst wirklich, das war so? Wir schreiben nur auf, was viele Zeugen berichten. Aber wo gibt's denn so eine große Schweineherde? Hör zu, Junge, es wird sie keiner gezählt haben. Aber dass eine Legion ein paar tausend Mann hat, das weiß ich. Stell dir vor, jeder von den bösen Geistern hat mindestens ein eigenes Schwein im Meer ersäufen dürfen. Jeder. Das ist doch ziemlich in Ordnung, oder? Wir verlassen die kleine Szene wieder. Moment mal, Meer, welches Meer? Noch am Anfang der Geschichte notierte Markus, Gerasa liege gleich neben dem See Genezareth. Das war ein Irrtum. Gerasa liegt tief im Landesinneren, in heutigen Jordanien. Aber bis zum Mittelmeer war man im Altertum mindestens 7 Tage lang unterwegs. Und was bedeutet das? Ganz klar erscheint für mich an dieser Stelle die verborgene, die zweite Botschaft der Geschichte. Mögen die Römer, die Schweine samt ihren bösen Geistern doch endlich ins Meer rennen, über das sie kamen, und dort elend ersaufen. Gut getarnt als fromme Geschichte erzählt der Evangelist Markus von einem Exorzismus, einer Vertreibung böser Geister durch die Vollmacht Jesu, aber in Wahrheit vermutlich auch eine bissige politische Satire gegen die verhasste römische Besatzungsmacht. Vielleicht geht es Ihnen ja so wie mir. In dieser neuen Sichtweise gewinnt die Geschichte eine ganz andere Tiefe. Sie wird greifbarer und schärfer. Denn nun spielt sie nicht mehr in irgendeiner merkwürdigen Geisterwelt aus ferner Zeit. Was Jesus lehrt und tat, das betraf schon damals den Alltag der Menschen ganz unmittelbar. In Wahrheit war seine Botschaft hochpolitisch. Das ist sie noch heute und sie lautet: Hass und Gewalt werden nicht das letzte Wort haben. Gottes Geist der Liebe und Vergebung wird am Ende stärker sein als irdische Macht und Tyrannei. Jetzt endet dieser Rundfunkbeitrag und jetzt komme ich wieder zu Wort. Wie Balsam fallen auch heute und gerade heute diese Worte in unsere aufgewühlten Seele. Sie fordern uns heraus, gegen alle Wahrnehmung, gegen alle Angst und Aussichtslosigkeit an den Sieg der Liebe über die Gewalt zu glauben. Das ist, finde ich, eine große Herausforderung, auch nach zwei Jahrtausenden. Und in diesen Tagen ganz besonders. Ich finde, es ist genau das, was wir jetzt brauchen. Hass und Gewalt werden nicht das letzte Wort haben. Gottes Geist der Liebe und Vergebung wird am Ende stärker sein als irdische Macht und Tyrannei. Sind wir jetzt fertig mit der Geschichte? Zum Glück nicht, finde ich. Uns springt selbstverständlich auch die Darstellung der Macht Jesu ins Auge. Und das ist sicher auch eine dieser Zwiebelhäute, die wir abstreifen und betrachten. Ja, die Geschichte zeigt einen machtvollen Jesus, der Menschen und Geister beeindruckt. Er hat die Macht zur Heilung, auch in spektakulär schwierigen Situationen. Das sehen wir hier vor uns wie ein Theaterstück. Am Ende fällt der Vorhang über einem Happy End. Diesen machtvollen Jesus anzuschauen, ermutigt uns heute, die Wirksamkeit des Reiches Gottes zu sehen. Er ist da. Mit seiner Kraft ist zu rechnen, auch wenn es scheint, als seien die bösen Geister losgelassen. Auf der Welt, im Allgemeinen oder auch in unserem persönlichen Leben. Und jetzt? Gibt es noch eine tiefere Erkenntnis als dieses Staunen über Gottes Macht? Vielleicht die Beruhigung oder auch Beunruhigung, wie immer man das auch empfinden mag, dass wir als Jesu Nachfolgerinnen und Nachfolger keine Angst zu haben brauchen vor den Menschen, die uns auf den ersten Blick so problematisch erscheinen, die uns vielleicht irritieren, die uns im Alltag lästig sind, weil sie unsere Kreise stören, die uns Mühe machen oder die sich zurückgezogen haben und uns und andere meiden. Sie alle, meint Wilhelm Wilms, wenn er sagt, und von dem hören wir gleich noch einen Text, wussten sie schon, dass die Nähe eines Menschen gut machen, böse machen, traurig und froh machen kann? Das kennen wir alle. Ein Gespräch mit einer anderen holt uns heraus aus unserem Gefühlsschneckenhaus, öffnet uns Herz und Mund. Umgekehrt sollten wir uns bewusst sein, dass auch wir diese Gabe haben, für andere. Jesus macht es uns hier in einer zwar spektakulären, aber doch für uns auch nachdenklich stimmenden Weise vor. Das hier ist sicher eine Hinguckergeschichte. Für uns heißt es etwas pragmatischer, die Gabe des Zuhörens und des Gesprächs nicht zu unterschätzen und sie mutig zu gebrauchen, uns darauf zu besinnen, dass es diese schlichten Gaben waren, die Jesus besonders gemacht haben. Zuhören, auf Menschen zugehen und miteinander sprechen. Vielleicht ist das gerade heute in Zeiten von schneller Kommunikation über soziale Kanäle wie WhatsApp und was es da so alles gibt, wichtiger als jemals zuvor. Denn es geht letztlich schon um die persönliche Begegnung. Der Besessene wurde auch nicht durch Fernheilung gesund. Ist das jetzt der Kern der Geschichte? Die Ermutigung zum Hingehen und Zuhören bei den ganz anderen? Ich persönlich habe noch einen anderen Zugang gefunden. Ich bin in meinem Leben dem heilsamen Satz, so eine bin ich auch, begegnet. Er hat mir sehr geholfen, mich mit meinen Schattenseiten zu versöhnen, immer und immer wieder. Und er ist für mich auch untrennbar verbunden mit den Heilungsgeschichten in der Bibel. Was und wer auch immer hier geheilt wird, ich entdecke mich wieder in diesen Menschen. Ich bin blind wie Bartimäus. Lahm wie der Mann auf dem Dach, verkrümmt an Leib und Seele, hab manchmal Hände, die sich wie verdorrt anfühlen und scheinbar zu gar nichts zu gebrauchen sind. Ich kann von Lebzeiten erzählen, in denen die Kraft aus mir herausfloss und ich keinen Ausweg wusste. Und ja, ich kenne auch Zeiten, in denen ich mich halbtot vor Angst fühle, wie in einer Höhle begraben. Jede Heilsgeschichte zeigt auch etwas, das in mir nach Erlösung schreit. Und diese wilde Geschichte? Der Mann in unserer Geschichte hat sich abgesondert. Er steht außerhalb. Die Gemeinschaft kann ihn nicht einhegen. Er ist richtig gefährlich. Mit ihm will man lieber nichts zu tun haben. Besser aufgehoben ist er bei den Toten, denn er ist außer sich. So eine bin ich auch? Wirklich? Ich? Kennen wir nicht auch Situationen in unserem Leben, wo wir von Ärger und Wut getrieben werden? Natürlich schreien wir das als zivilisierte Menschen nicht heraus. Wir haben gelernt, unsere Gefühle zu kontrollieren, sie auch abzutöten. Wie der Mann aus der Geschichte verbergen wir uns mit diesen Gefühlen lieber in der Höhle der Toten und sterben ein bisschen mit ihnen. Denn mit unseren Gefühlen verlieren wir auch unsere Lebendigkeit. Wie wäre es wohl, wenn wir mit diesem Ärger, dieser Wut, dieser Verzweiflung in uns in Berührung kämen, wenn wir uns trauen würden, diese Anteile unserer Seele anzuschauen und uns zu sagen, das bin ich auch. Vielleicht sind wir noch immer enttäuscht von einer Zurücksetzung, wurden nicht gesehen in der Familie, in der Partnerschaft, im Job, spüren noch die Wut über dieses Nicht-Gesehen-Werden und können sie nicht loslassen. Vielleicht hat uns auch jemand ein Unrecht getan, das wir einfach nicht vergessen können. Der Schmerz sitzt wie ein Stachel in unserer Seele und bei manchen Bewegungen und Erlebnissen kehrt er zurück wie am ersten Tag, weil die Zeit eben keine Wunden heilt. Vielleicht sind wir auch wütend, weil es andere gibt, denen es in unseren Augen so viel besser geht und die das gar nicht verdient haben oder nicht zu schätzen wissen. Neid und Wut sind Geschwister. Und auch diese beiden wagen wir nicht anzuschauen aus Angst, dass sie uns vielleicht einen hässlichen Spiegel vorhalten. Wir alle brauchen den liebevollen Blick Jesu auf unsere Wut und unseren Zorn, damit daraus nicht Verbitterung wird. Denn Bitterkeit ist Wut, die vergessen hat, woher sie kommt. Wir müssen vor unserer eigenen Wut nicht erschrecken. Jesus tut es auch nicht. Indem wir sie zulassen und anschauen, geschieht schon Erlösung. Wobei zulassen nicht sich gehen lassen heißt. Wir sollen nicht ohne Hemmungen auf andere losgehen mit unserer Wut. Was manchmal allerdings auch heilsam sein könnte, aber das ist ein anderes Thema. Aber wir müssen uns nicht schämen, wenn wir feststellen, dass wir wütend sind. Solche sind wir auch. Wir können Jesus bitten, dass er sich dieser Wut annimmt und uns erlöst. Das ist sein Angebot an uns. Für mich ist das die letzte Zwiebelhaut der Geschichte. Für heute. Das Faszinierende an diesen uralten Geschichten ist aber, finde ich, dass wir nie mit ihnen zu einem Ende kommen. Immer wieder sind sie für eine Überraschung gut, je nachdem, in welcher Lebenssituation und auch in welchem Alter, in welchem persönlichen Lebensalter wir ihnen begegnen. Ich fasse am Schluss die unterschiedlichen Aspekte, die wir heute betrachtet haben und ich versucht habe, von der Zwiebel abzuziehen, noch einmal kurz zusammen. Der Sieg über die Legion der Schweine war für die Menschen in der damaligen Zeit eine politische und auch eine Hoffnungserzählung. Sie eröffnete die Perspektive, dass Krieg und Unterdrückung nicht für ewig bestehen und Gottes Plan ein anderer ist. Das ist heute für uns eine ganz aktuelle und wichtige Zusage. Dann sehen wir Jesus als machtvollen Gebieter über scheinbar unbeherrschbare Kräfte. Das stärkt unser Vertrauen, dass Gott auch in dieser Welt mächtig ist und sein Reich kommt. Wir erkennen, dass auch wir die Gabe des Zuhörens und Sprechens besitzen. Das war der dritte Aspekt. Und wir sehen, wie wichtig das gerade für Menschen ist, die am Rande unserer persönlichen Kreise oder am Rande der Gesellschaft stehen. Jesus zeigt uns, dass sie auch dazugehören. Und schließlich, Gott will uns als ganze Menschen erlösen. Zu den grundlegenden menschlichen Gefühlen gehört auch die Wut, ist also Teil unserer Ganzheit. Deshalb dürfen wir sie anschauen und annehmen. So einer bin ich auch. Und Gott schaut mich freundlich an. Amen. Wir hören den Nachklang einer Liedstrophe aus dem Lied 373. Wir üben das noch hier mit dem Hauskreis, wie man das hinkriegt, dass das reibungslos abläuft.